Klimawandel hat uns alle fest im Griff. Extremwetterphänomene werden immer heftiger und häufiger. Das haben die jüngsten Jahrtausend Hochwasserkatastrophen drastisch vor Augen geführt. In unserem heutigen Podcast werden wir daher das Thema Schutz vor Naturgefahren näher beleuchten, mit aktuellen Daten und Fakten, aber auch wichtigen Infos und wertvollen Tipps für die verstärkte Prävention. Wir wollen darüber reden, wie bereits mit ganz einfachen, umgesetzten und kostengünstigen Vorkehrungen unser Hab und Gut geschützt werden kann. Zu mir bei Gast sind heute Dr. Marc Olefs. Er ist Leiter der Abteilung für Klimafolgenforschung an der Geosphere Austria. Und mein Kollege Timo Lüxmann, er ist Master of Science und kommt vom Fachbereich Eigentumsschutz. Ja, und mein Name ist Sabine Kaulich. Ja, willkommen, liebes Podcast-Publikum, zu unserer Frühsommerausgabe von Sicher ist sicher.
Sicher ist sicher, der VordenkerInnen-Podcast des KfV.
Episode 28, Schutz vor Naturgefahren, was gibt es Neues? Von aktuellen Klimatrends und sinnvollen Vorsorgeschnäppchen.
Lieber Herr Dr. Olefs, lieber Kollege Timo Lüxmann, ganz herzlich willkommen bei der heutigen Aufzeichnung.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
Ja, Herr Dr. Olefs, Sie sind Leiter der Abteilung für Klimafolgenforschung an der Geosphere Austria. Das ist die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Und Sie sind ein international renommierter Klimawandelexperte, der sich schon ganz lange mit dem Thema des Klimawandels auseinandersetzt. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie heute gekommen sind. Ja, und ich darf auch meine erste Frage gleich an Sie stellen. Könnten Sie uns bitte erklären, warum es in jüngster Zeit auch in unseren Breiten immer wieder zu solchen heftigen und häufig auftretenden Extremwetterereignissen wie zum Beispiel Starkregen oder so lange Hitzeperioden kommt?
Zuerst einmal die globale Erwärmung, die wir erleben. Also die Erde erwärmt sich ja als Ganzes seit vorindustrieller Zeit. Das wird angetrieben durch die fossile Energienutzung und das Mehr an Treibhausgasen, die eben Wärme zurückhalten in der Atmosphäre. Europa ist seit den 80er Jahren, insbesondere im Sommerhalbjahr, der Kontinent, der sich von allen Weltregionen am stärksten erwärmt hat. Das hat neben den Treibhausgasen damit zu tun, dass wir aus gesundheitlichen Gründen Luftreinhaltemaßnahmen in den 80er Jahren durchführen mussten. Man erinnert sich an die Problematik des sauren Regens zum Beispiel. Das hat dazu geführt, dass die Aerosole, also flüssige und feste Schwebstoffe in der Atmosphäre, weniger wurden, die eigentlich für eine kühlende Wirkung bodennah sorgen. Durch deren Abnahme fällt dieser kühlende Effekt jetzt immer mehr und mehr weg und die eigentliche wärmende Wirkung der Treibhausgase tritt mehr zum Vorschein. Daneben reagiert die gesamte Atmosphäre auf die Erwärmung. Wir kommen stärker in den Einfluss des Subtropenhochs in Europa und das führt eben dazu, dass diese wärmere Atmosphäre, die sich in Europa besonders stark erwärmt hat, mehr Wasserdampf aufnimmt. Kann, was einerseits dazu führt, dass Starkregen intensiver wird, auf der anderen Seite aber auch Dürreperioden, Trockenheit mehr wird, weil die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann.
Und wenn man jetzt den Blick in die erdgeschichtlich jüngere Vergangenheit wirft, wie stark hat sich denn das Klima jetzt gerade in Österreich in den letzten 50 Jahren verändert?
Ja, in Österreich hat sich die Jahresmitteltemperatur seit vorindustrieller Zeit, das ist der Zeitraum 1850 bis 1900, um 3 Grad Celsius erwärmt. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zum globalen Mittel. Und diese Erwärmung führt zu einer Vermehrung und Intensivierung von Wetterextremen. Die Hitzetage, also Tage mit mehr als 30 Grad Celsius Höchsttemperatur, haben sich verzwei- bis verdreifacht. Starkregen hat eben zugenommen. Und insbesondere diese Geschwindigkeit der Erwärmung ist bemerkenswert. Wir erwärmen uns derzeit eben in Europa um 0,5 Grad pro Jahrzehnt. Das kann man sich so vorstellen, wenn Sie zu Fuß mit einer Schrittgeschwindigkeit gehen mit ungefähr 6 km/h und das überholt Sie ein Auto mit 150 km/h. Dieses Auto, das ist die menschengemachte Erwärmung, die Geschwindigkeit dieser Erwärmung, weder Mensch noch Natur können damit Schritt halten und das ist eben das Hauptproblem an dem Ganzen.
Mhm. Und wenn man jetzt Österreich betrachtet, kann man da sagen, dass es Regionen gibt, wo die Auswirkungen des Klimawandels besonders deutlich zu spüren sind? Also was wir natürlich, was ja seit vielen Jahren in den Medien ist, ist der Rückgang der Gletscher. Aber gibt es da auch Regionen, die da besonders betroffen sind?
Also der Gletscherrückgang, den Sie ansprechen, das ist sicherlich die optisch dramatischste Auswirkung und auch, glaube ich, für viele ein gutes Warnzeichen, weil es einfach sofort erkenntlich ist, was dort passiert. Aber dort, wo unsere natürlichen Lebensgrundlagen betroffen sind, eben nämlich im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, in bereits jetzt schon trockenen Gebieten, also zum Beispiel im nordöstlichen Flachland, den Städten aufgrund der starken Hitzebelastung, aber auch entlang von kleineren Flusseinzugsgebieten mit lokalen Überflutungen oder Murenabgängen oder auch in Regionen mit bereits jetzt schon häufigen Unwettern. In all diesen Regionen ist eben eine Verschärfung dieser Wetterextreme am deutlichsten spürbar und hat auch die meisten negativen Auswirkungen auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen.
Und was bedeutet denn eigentlich der Klimawandel jetzt speziell für die Flora und Fauna in Österreich? Also besonders betroffen sind die Wälder, wachsen ja auch nicht so schnell nach. Ein Baum hat ja gewisse Lebenszeit und Wachstumszeit und ein Wald hat ja auch Schutzfunktionen, wie zum Beispiel Lawinen, Murenabgänge werden dadurch abgehalten. Kann man da irgendwie sagen, wie sind die Auswirkungen jetzt schon sichtbar und wird sich das noch verstärken?
Also die Natur reagiert ganz eindeutig sehr, sehr stark auf diese Erwärmung. Der Beginn der Blüte hat sich seit den 80er Jahren um circa 2 Wochen nach vorne verschoben. Die Laubverfärbung im Herbst entsprechend nach hinten. Die Pflanzen entziehen eben aufgrund dieser längeren Vegetationsperiode dem Boden mehr Wasser. Tiere in den Alpen wandern höher, weil durch den Schneerückgang sozusagen auch mehr Futter in größeren Höhenlagen gefunden werden kann. Wärmeliebende Schädlinge wie der Borkenkäfer, die können sich in immer mehr Jahren auch explosionsartig vermehren. Die Schadholzmengen nehmen dadurch auch tatsächlich deutlich zu. Und dort, wo es eben, wie Sie es angesprochen haben, der Wald auch eine Schutzfunktion hat, führt das eben auch zu einer erhöhten Verwundbarkeit aufgrund anderer Naturgefahren wie Muren und Lawine, die teilweise ebenfalls durch den Effekt des menschengemachten Klimawandels zunehmen.
Und so schnell können wir uns wahrscheinlich auch beim Pflanzen unseres Bewuchses auch gar nicht umstellen, kann ich mir vorstellen. Also Monokulturen bei den Wäldern oder auch bei den Obstbäumen, Marillenblüte zum Beispiel, habe ich schon lange keine mehr gehabt oder die Ernte ist schon lange ausgefallen in meinem Garten. Ja. Kommen wir jetzt und denken wir jetzt einmal an zum Beispiel an das Hochwasser im vergangenen Herbst in Niederösterreich. Nicht jedes Haus, das bei wetterbedingten Katastrophen der jüngeren Vergangenheit beschädigt wurde, steht in einer sogenannten Gefahrenzone, weil das sollte ja eigentlich der Flächenumwidmungsplan verhindern. Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, ob jetzt mein Haus oder mein Grundstück in einem gefährdeten Bereich ist, das zum Beispiel durch ein 10-jähriges, 100-jähriges Hochwasser zum Beispiel beschädigt werden kann?
Ja, eine gute Erstinformation über mögliche Gefährdungen durch Naturgefahren wie Hochwasser, Erdbeben, Sturm, Hagel oder Schnee bietet die hora.gv.at Webseite. Weiters sind dort auch aktuelle Wetterwarnungen für Hochwasser, Hagel und Starkregenereignisse, Erdbeben und andere abrufbar.
Und das ist für jedes Grundstück. Also da kann ich einfach einsteigen, ohne dass ich irgendeinen Code oder so brauche. Und das kann jeder sein Grundstück anschauen.
Für jeden mit einem Internetzugang eben zugänglich.
Oh, das ist sehr spannend. Herr Dr. Olefs, groß ist die Gefahr, dass Überschwemmungen und Hochwasserereignisse wie dieses Jahrhunderthochwasser in Niederösterreich in Österreich künftig zunehmen. Oder ist das eine Bedrohung, mit der wir jetzt gehäuft rechnen müssen?
Ja, wenn wir uns an die Flutkatastrophe September 2024 erinnern, dort konnten wir seitens Geosphere Austria unter internationaler Beteiligung in einer Studie zeigen, dass der menschengemachte Klimawandel, also die fossile Energienutzung, so ein Ereignis bereits um 7% intensiver und die Wahrscheinlichkeit verdoppelt hat im Vergleich zu vorindustrieller Zeit. Und wir wissen auch, dass mit weiterer Erwärmung eben die Intensivierung und die Häufigkeit von solchen Ereignissen zunimmt, weil eben die Luft im Ausmaß von 7% pro Grad Erwärmung mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Hier sind auch insbesondere kleinere Einzugsgebiete betroffen, weil diese kleineren sommerlichen Unwetter mit den Begleiterscheinungen von Starkwindböen, Hagel und so weiter, die stehen in besonders engem Zusammenhang mit einer sich erwärmenden Atmosphäre. Und dort muss man eben mit einer deutlich steigenden auch Gefährdung rechnen mit der weiteren Erwärmung.
Und Ihrer Ansicht nach sind wir in Österreich ausreichend auf die Zunahme von solchen Wetterphänomenen oder Extremereignissen vorbereitet?
Ich würde sagen, ja und nein. Beim Hochwasser an größeren Flussläufen sind wir deutlich besser geworden. Das hat ja auch das Ereignis vom September 2024 in vielen Bereichen gezeigt, wo es bei früheren vergleichbaren Ereignissen deutlich mehr Todesopfer gegeben hat. Beim Thema Hitze, die eigentlich tödlichste Naturgefahr, sowohl in Europa als auch in Österreich, das wissen die wenigsten. Da gibt es hingegen nach wie vor aber noch viel Nachholbedarf, weil das betrifft letztendlich auch unsere Produktivität, also unsere Wirtschaftsleistung. Wichtig ist hier aber auch zu betonen, dass eben Anpassungsmaßnahmen ganz klar an ihre Grenzen kommen. Auch ein reiches und hochentwickeltes Land wie Österreich kann nicht alle Flussläufe zubetonieren oder Bäume vor Starkregen schützen. Wir erinnern uns, dass in Wien wochenlang alle Parks gesperrt waren, weil die Wurzeln möglicherweise unterspült waren. Die Retentionsbecken im Wiener Auhof waren randvoll. Das heißt, drastischer Klimaschutz ist essentiell, um Abstand zu diesen Grenzen der Beherrschbarkeit zu wahren. Also Anpassung an sich ist nicht alles.
Also das sind viele Aufgaben an die Kommunen, die da schon gut unterwegs sind. Wie schaut es denn eigentlich aus mit den Menschen, die in Österreich leben? Sind die eigentlich ganz gut über den Klimawandel informiert? Oder wie könnte man sie auch aktiv dazu bewegen und motivieren, Klimaschutz zu betreiben?
Ich denke, das Beste, was jeder oder jeder Einzelne tun kann, ist das, was wir hier tun. Das heißt, in seinem oder ihrem jeweiligen familiären oder auch beruflichen Umfeld diese Nachricht der Dringlichkeit und der Notwendigkeit des Handels in Richtung Schutzmaßnahmen, aber auch Klimaschutz zu verbreiten und vor allem auch lautstark etwaige Hürden dabei gegenüber den beruflichen Vertretungen, wie zum Beispiel den Wirtschaftskammern, auch lautstark bekannt zu machen, um eben diese Hürden auch tatsächlich überwinden zu können, langfristig gesehen.
Herr Dr. Ohlers, gibt es noch eine persönliche Botschaft von Ihnen, die Sie an uns richten wollen und an unsere Zuhörer richten wollen? Und wo können die Menschen, wo kann jeder Einzelne ansetzen, um das Leben klimafreundlicher zu gestalten? Und welche kleinen Schritte können da schon sehr viel bewirken?
Na, ich denke, unser Wohlstand, der hängt letztendlich von den natürlichen Lebensgrundlagen ab. Und es geht bei dem Ganzen nicht um ein bisschen Umweltschutz oder um ein grünes Projekt, sondern es geht schlichtweg um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Und deswegen ist am Ende Klimaschutz eigentlich Menschenschutz. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sind wir schon einen wesentlichen Schritt weiter.
Vielen herzlichen Dank einmal für diese vielen Informationen. Ja, kommen wir jetzt zum Thema Vorsorge. Und da ist mein Kollege Timo Lüxmann bei uns im Studio und er kommt aus dem Bereich Eigentumsschutz im KfV. Timo, du hast ja heute ganz wichtige Tipps für unser Podcast-Publikum mitgebracht, nämlich ganz besondere Vorsorgeschnäppchen, so haben wir es genannt. Das sind kostengünstige und leicht realisierbare Maßnahmen zum verstärkten Schutz vor Naturgefahren. Bevor wir jetzt auf diese Schnäppchen näher eingehen, und da gibt es ja eine große Menge davon, also da können wir jetzt gar nicht alle aufzählen, gehen wir jetzt mal von einem konkreten Fall aus. Also ich möchte mein Haus bestmöglich sichern. Wie finde ich jetzt heraus, was ich brauche aus dieser großen Palette von Sicherheitsequipment?
Was der Dr. Olaf schon angesprochen hat und was wir vorhin auch schon gehört haben, ist zum einen einmal sich Informationen beschaffen, was für ein Prozess überhaupt mein Haus treffen könnte, was mein Gebäude, meine Wohnumgebung überhaupt betreffen könnte. Da ist die Hora ein wunderbares Mittel, mal seine Adresse eingeben und zu schauen, was für eine Naturgefahr eigentlich mein Gebäude oder mein Wohnhaus betreffen könnte und welcher Prozess dahinter liegt. Ja, Oberflächenabfluss sind halt meistens bei Starkregenereignissen, Murenrutschungen etc., Hagelgefährdungskarten beziehungsweise die Größe von Hagelkörnern, die auf mein Gebäude einwirken kann. Das sind alles Informationen, die wichtig sind, um einmal das eigene Haus und die Gefährdung gut einschätzen zu können. Das wäre mal der erste Schritt. Das heißt, diese halbe Stunde Informationen einholen ist nicht verkehrt. Das Zweite, was man machen könnte, wäre mal sich sein eigenes Gebäude anzuschauen. Ja, wo sind eigentlich die Schwachstellen am Gebäude in Bezug auf die jeweiligen Prozesse, die darauf einwirken? Habe ich irgendwo Kellerfenster, die nicht gesichert sind? Habe ich irgendwo Dachschrägen oder Dachverglasungen, die vielleicht etwas älter sind und nicht mehr so ganz normgerecht errichtet wurden? Oder gibt es irgendwo Schwachstellen der Gebäudesubstanz, irgendwelche Anbauten am Gebäude, die nicht ganz so, wie sage ich das jetzt nett, die nicht ganz so stabil sind, wie sie vielleicht sein sollten, um einer starken Windböe standzuhalten etc. Das heißt, sich einmal mit der Umgebung auseinandersetzen, mit dem eigenen Gebäude auseinandersetzen und was ich halt immer empfehle, ist auch einmal ein bisschen in die Nachbarschaft schauen, mit den Nachbarn reden, den Kontakt suchen, den Dialog suchen und sich einmal des Themas bewusst werden, worum es eigentlich geht. Dann komme ich relativ schnell zu einem Punkt, wo ich wirklich aus dem Bauch heraus sage, da gibt es etwas, bleiben wir mal bei einem Kellerfenster oder bei einer Garagenabfahrt, wo definitiv eine Schwachstelle ist, wo es vielleicht in der Vergangenheit schon einmal ein Ereignis gegeben hat, wo man sich gedacht hat, ja, das war jetzt nicht so schlimm, das war ein bisschen unangenehm, aber das wird schon nicht so schlimm werden. Das Blöde ist bei diesem Gedankengang, dass es im Nachhinein meistens relativ deutlich wird, es ist dann doch schlimmer geworden. Vor allem dann, wenn man nichts tun kann. Wenn man mit Opfern redet oder mit Betroffenen redet, ist es häufig so, dass die dann sagen, das Schlimmste für sie war oder eine der schlimmsten Sachen für sie war, dass sie daneben gestanden sind und nichts tun konnten. Diese Hilflosigkeit in dem Moment ist halt etwas, was einen auch emotional über viele Jahre belasten kann. Und damit man dem etwas entgegenwirken kann, haben wir uns eben Gedanken gemacht, was für Schnäppchen kann man eigentlich der Natur schlagen, den Naturgefahren schlagen, wo ich jetzt nicht auf große finanzielle Ressourcen zurückgreifen muss, sondern die durchaus in einem Bereich liegen, wo jeder Hausbesitzer oder jeder Wohnungsbesitzer für sich selber die Entscheidung fällen kann, da kann ich was tun.
Das ist genau. Also bin sehr gespannt auf diese Vorsorgeschnäppchen, weil ich bin selbst Hausbesitzerin und war auch von diesem Hochwasser betroffen, zwar nur am Rande, aber man weiß, es wird wirklich massiv. Man sieht dann plötzlich etwas, was außergewöhnlich ist und man rennt dann im Kreis und überlegt sich, was kann ich jetzt als Erster tun? Ja, wie starten wir jetzt? Wie habt ihr die einzelnen Schnäppchen euch genauer unter die Lupe genommen und eine Auswahl getroffen?
Also für uns war mal der erste Punkt, das muss halt in irgendeiner Form finanzierbar sein. Ja, das also nichts von dem, was wir uns angeschaut haben, ist in einem Bereich, wo es um tausende Euro geht, sondern wir sind deutlich unter 500 Euro.
Also keine großen Umbauten, wo man wirklich investieren muss.
Das ist nicht für jeden machbar. Mhm. Es geht wirklich darum, die Schnäppchen. Das, was man morgen im Baumarkt kaufen kann oder übermorgen besorgen kann, das, was wirklich schnell verfügbar ist, darum geht's. Ja. Und das Zweite, was uns ganz wichtig war, ist die Praktikabilität. Das heißt, dass es auch Menschen mit, die nicht körperlich ganz so gut oder ganz so stark beieinander sind, auch damit umgehen können. Ja, vieles davon soll auch in den Bereich gehen, wenn jetzt eine Warnung kommt, was kann ich jetzt in dem Moment tun? Dann muss das Material, was wir uns angeschaut haben, auch wirklich sehr schnell im Einsatz sein und im Alltag nicht stören. Das ist das Nächste.
Jetzt darfst du uns nicht auf die Folter spannen. Wir sind sehr gespannt. Was hast du für uns mitgebracht?
Fangen wir mal an bei einem der unangenehmsten Situationen. Das ist der klassische Wassereintritt ins Gebäude. Wenn ich jetzt an eine Garage, an eine Garageneinfahrt denke, wo ein leicht abschüssiges Gelände ist, meistens ist es nicht so, dass dort eine 10 cm hohe Flutwelle reinschwillt, sondern das geht über einen längeren Prozess, rinnen 20 Liter pro Minute einfach diesen Abhang hinunter oder in meine Garage hinein. Das kann ich aber abhalten. Da gibt es sogenannte Schwallschutzsysteme. Das kann man sich vorstellen wie einen großen, dicken Gummischlauch, den man quasi vor die Einfahrt legen kann, der dann halt wirklich auch eben diese kleine, mittlere Wassermenge gut ableiten kann. Wenn man merkt, das wird etwas mehr oder das wird etwas problematischer, denken jetzt die ersten an Sandsäcke, aber Sandsäcke sind relativ groß und relativ schwer und kann nicht jeder gut handeln. Das heißt, ein zweites ganz tolles Schnäppchen, was wir entdeckt haben, sind quasi wasseraktivierte Sand- oder Sackbarrieren. Die sind von der Größe her wie ein normales Buch, wiegen wirklich nicht viel. Man legt sie aus und sobald die in Kontakt mit Wasser kommen, wird das Gel, was sich im Inneren dieses eigentlich Stoffsackes befindet, nimmt das Wasser auf, wird schwer und baut somit quasi eine eigene Sandsackbarriere auf. Es ist halt kein Sand, aber unterm Sandsack kann man sich besser was vorstellen.
Und das kann ich nachher einfach wieder wegräumen. Aber das ist nicht nur für einmal, sondern das kann ich mehrfach verwenden, oder?
Also 3-4 Mal, dann ist es wahrscheinlich durch. Aber da gibt es eben auch tolle Produkte, wo der Inhalt nicht eine große Gefahr für die Umgebung darstellt. Das heißt, das kann ich sogar ordentlich entsorgen.
Und von welchen Kosten reden wir da jetzt? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte meine Garageneinfahrt schützen und ich möchte jetzt solche wasseraktivierten Sandsäcke mir kaufen. Was rechnet man da pro Laufmeter oder wie ist das ungefähr?
Genau, also bei den wasseraktivierten Barrieren geht man, also kommt darauf an, welches Modell man wählt und in welcher Stückzahl man die kauft. Aber da ist man zwischen 10 und 15 Euro ist man da gut dabei. Und dann hat man aber einen guten Laufmeter relativ gut abgesichert.
Das schreckt mich jetzt nicht von den Kosten. Also das ist wirklich sehr gut. Also du hast jetzt die wasseraktivierten Sandsäcke und die Schwallschutzsysteme. Mhm. Was gäbe es da noch?
Also auch wenn es jetzt um den Bereich geht, Wassereintritt, was ich jedem Hausbesitzer empfehlen würde, wäre mal zu schauen, ob zu dem Zeitpunkt, als das Haus errichtet wurde, auch eine Rückstauklappe eingebaut wurde oder nicht. Ja. Das ist eben beim Kanalrückstau ein großes Problem. Das heißt, wenn das Wasser nicht von oben rein rinnt, sondern von unten rein gedrückt wird, da helfen eben diese Rückstauklappen, dass das Wasser nur einen Weg gehen kann, nämlich nach draußen und nicht nach drinnen. Das muss man einfach mal prüfen lassen von einem Fachmann oder einer Fachfrau. Jemand, der handwerklich sehr geschickt ist, kann das vielleicht selber machen, aber im Regelfall würde ich das schon einen Experten machen lassen. Da sind wir bei ungefähr 200 bis 250 Euro. Und das ist dann auch relativ gut eingebaut und auch sicher, dass man sich vor einem Rückstau aus dem Kanal schützen kann.
Okay, und das gilt jetzt nur für neue Häuser oder auch für Häuser, wo man schon lange drinnen lebt und bis jetzt noch nichts passiert ist?
Da würde ich überall schauen, ob das drinnen ist, weil eben so ein Kanalrückstau kann immer passieren. Es ist natürlich immer sehr individuell abhängig davon, wie das Gebäude angeschlossen ist ans Kanalsystem. Aber
und Kanalrückstau klingt nicht gut. Da bekomme ich sicher einiges an.
Da kommt alles rein.
Da kommt kein sauberes Wasser rein.
Nein.
Okay.
Mhm.
Timo, und ihr habt dann noch weitere Systeme euch genauer angeschaut. Was gibt's denn da noch?
Etwas, was ich ganz spannend finde, weil es auch für Geschäftsbesitzer nicht uninteressant ist, die zum Beispiel den Betrieb auch bei einer leichten Überflutung weiterhalten wollen, sind so klassische Türbarrieren. Das kann man sich vorstellen wie eine große Barriere, wo an der Seite ein Schlauch befestigt ist. Die kann ich mehr oder weniger in die Tür einspannen, pumpe den Schlauch ordentlich auf, dass die Druck hat. Das Ding schafft es wirklich, eine große Wassersäule sicher aus meinem Gebäude rauszuhalten. Der Vorteil ist, dass ich da immer wieder diese Dichtung nachpumpen kann. Das heißt, wenn ich merke, da passiert was nicht oder es muss nachjustiert werden, kann man da noch mit dem Druck ein bisschen arbeiten. Und die sind ungefähr so einen Meter, 1,10 Meter hoch. Das heißt, man kann auch noch gut drüber steigen. Mhm. Das ist jetzt nicht nur für das normale Bodenniveau geeignet, sondern halt auch für die Kellerräumlichkeiten. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich da einen Raum habe, der sehr sensibel auf Feuchtigkeit oder auf Wassermengen reagiert, wie in Haustechnik oder ähnliches, kann ich entweder diesen Bereich gesondert schützen oder im Gegenzug, wenn ich weiß, ich habe einen Bereich, wo ich mit einem Wassereintritt rechnen muss, kann ich den zumindest bis zu einem gewissen Punkt das Wasser dort drinnen halten. Mhm. Also sprich, Räume, die ich gezielt bis zu einem gewissen Pegel fluten lasse. Sowas gibt es auch. Die sind auch also relativ einfach, wirklich relativ einfach in der Handhabung.
Ja.
Kann jeder selber installieren. Wenn es nicht nass wird, wenn kein Wasser reinkommt, kein Problem, baut man es wieder ab. Dauert ungefähr 5 bis 6 Minuten, wenn man es 2-3 Mal probiert hat. Mhm. Aber wenn was passiert, ist man meistens sehr froh drum, dass man zumindest etwas tun konnte.
Ja, genau. Was wir uns angeschafft haben nach dem letzten Hochwasser, da im letzten Herbst, ist eine Tauchpumpe. Mhm. Ist das etwas, was wir auch unseren Zuhörern empfehlen?
Also bei einer Tauchpumpe muss man davor etwas anmerken. Ich darf jetzt nicht einfach das Wasser aus meinem Keller dem Nachbarn aufs Grundstück leiten. Ja, man muss sich also schon auch wieder Gedanken darüber machen, wie schaut mein Haus aus, wie schaut die Umgebung aus, wo kann ich das Wasser, das im Keller ist, hinleiten. Da hilft es, wenn man zum Beispiel mit jemandem von der Feuerwehr mal den Kontakt sucht, mit jemandem redet, der sich da auskennt, wo man eigentlich das hinleiten darf. Aber wenn man weiß, dass man immer wieder davon betroffen sein könnte, ist so eine Tauchpumpe, vor allem Die wir uns angeschaut haben, hat auch einen kleinen Schwimmer drauf. Das heißt, da muss ich gar nicht selber was installieren, sondern die wird dann aktiv, wenn der Schwimmer aufgrund einer gewissen Wassermenge nach oben schwimmt, schaltet die sich automatisch ein. Mhm. Und wenn das Wasser bis zu einem gewissen Pegel, das sind ein paar Zentimeter, wieder rausgepumpt wurde, schaltet die sich auch wieder aus. Das ist natürlich sehr praktisch.
Ja, wenn man nicht zu Hause ist und man muss nicht wirklich
groß nachdenken drüber. Da sind wir aber halt im Bereich so 400, 450 Euro. Je nachdem, wie lang der Schlauch dahinter ist. Aber das ist halt eine Qualität, mit dem auch die Feuerwehr arbeiten würde.
Kommen wir jetzt zum Thema Hagel. Und das ist ja ein Wetterphänomen, das doch regelmäßig auftritt. Und also mein Auto wurde zum Beispiel vor einigen Jahren ziemlich beschädigt. Gibt es denn da Vorsorgeschnäppchen, die mein Auto oder mein Haus vor Hagelschäden schützen könnte?
Also beim Auto ist es relativ einfach. Ich gehe mal davon aus, man hat keine Garage etc. zur Verfügung. Aber wenn man weiß, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, im Hochsommer bei Hagelunwettern, wenn sich das schon ankündigt und ich weiß, ich bin vielleicht 3-4 Tage nicht zu Hause, dann kann man wirklich eine Hagelschutzplane sich anschaffen, die vielleicht nicht in der Lage ist, jedes einzelne Hagelkorn immer abzuhalten, vor allem wenn man an die größeren Brocken denkt, die runterkommen, aber die vielen kleinen machen auch manchmal einen Schaden. Und bis zu einer gewissen Hagelgröße kann eine Hagelschutzplane durchaus ein Auto vor einem Hagelschaden bewahren. Und der positive Nebeneffekt ist, die meisten Produkte haben auch einen gewissen UV-Schutz dabei. Das heißt, wenn ich mein Fahrzeug über einen längeren Zeitraum, weil ich auf Urlaub fahre, in der freien Natur stehen lassen möchte oder ähnliches und diese Plane drüber spanne, natürlich gut gesichert, damit sie nicht vom erstbesten Windböe davongeblasen wird. Ich möchte jetzt nicht eine mobile Garage nennen, aber es ist ein gewisser Grundschutz,
ist
der hilft.
Ja. Und wie ist es jetzt beim Haus? Also wenn ich zum Beispiel jetzt an die Dachfenster denke, gibt es da auch etwas, oder was ich rauf tun kann oder was ich immer oben habe? Wie schaut das da aus?
Also modernere Dachfenster, bin ich ganz ehrlich, die haben eine gewisse Norm dahinter. Das heißt, die sind gegenüber einem gewissen Hagelbeschuss resistent und halten das auch aus. Aber es gibt auch Gebäude, wo es sehr viele alte Fenster hat, die jetzt sehr dünn sind, die auch bei einem sehr geringen Hageleintritt schon kaputt gehen könnten. Da kann man wirklich im Nachhinein noch relativ einfach so eine Hagelschutzfolie aufkleben, die hilft, dass das Fenster vielleicht zum einen nicht zerbirstet. Und wenn ein Hagelkorn oder wenn ein größeres Hagelkorn dann doch das Fenster kaputt macht, hilft es zumindest, dass das Fenster nicht zur Gänze in der Wohnung landet, sondern noch immer eine gewisse Stabilität hat, dass es zumindest das Wasser über einen kurzen Zeitraum draußen halten kann. Ja. Da sind wir bei ungefähr 100 Euro mit Installation pro Quadratmeter.
Ja, lieber Timo, vielen Dank für deine wirklich vielen Informationen und Tipps. Zum Nachlesen hat das KFH eine gleichnamige Broschüre erstellt mit dem Titel Schnäppchen gegen Naturgefahren. Einfach, praktisch, günstig. Und diese Broschüre findet sich auch auf der Webseite des KFVs unter www.kfv.at. Und dort finden sich nochmal alle Details und viele Produkte mehr drin, auch Fotos zu den einzelnen Schnäppchen, damit man sehen kann, wie so ein Schwallschutzsystem überhaupt ausschaut. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja, und wir haben diese Schnäppchen auch getestet und da sind wirklich nur die empfohlenen Schnäppchen auch darin. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie können mit diesen einfachen, praktischen und günstigen Maßnahmen etwas anfangen und sie bieten Ihnen eine Hilfe. Timo, hättest du noch so eine persönliche Message an unser Podcast-Publikum?
Also mir wäre es wichtig, den Menschen zum einen, was auch der Dr. Olefs gesagt hat, bewusst zu machen, das Klima verändert sich und wir verändern das Klima und das ist unser Planet, auf dem wir leben. Wir haben keinen Planet B, den gibt es nicht. Und wir müssen lernen, uns anzupassen und wir müssen versuchen, diesen Prozess irgendwie in den Griff zu bekommen. Das wäre mal das eine, also das Bewusstsein schärfen und das zweite ist wirklich aktiv werden. Mhm. Mal rauskommen aus der Wohlfühlzone und sagen, das betrifft mich nicht, sondern es betrifft mich jetzt schon, es betrifft meine Tochter, es betrifft meinen Sohn, es betrifft meine Kindeskinder. Das ist etwas, das für Menschen sehr schwer greifbar ist, der Prozess, den wir da in Gang gesetzt haben, weil wir die Tendenz haben, Dinge auch wieder zu vergessen. Und vor allem Prozesse, die sich über viele Jahre ziehen, vergessen wir ganz gerne mal. Und das dürfen wir nicht. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es vieles davon, worüber wir heute gesprochen haben, vor 10 Jahren auch schon gegeben hat, vor 5 Jahren auch schon gegeben hat. Wir können uns darauf vorbereiten und das ist das Wichtigste, was man eigentlich tun kann.
Wir haben jetzt also über das grundlegende Problem, über den Klimawandel geredet und die Auswirkungen in Österreich und auch über sehr viele Vorsorgeschnäppchen, über Dinge, die wir persönlich tun können, um unser Hab und Gut zu schützen. Herr Dr. Olef, ich hätte noch eine Frage an Sie, und zwar, wenn wir jetzt über diese Schnäppchen geredet haben, was halten Sie davon? Sind diese Minimalmaßnahmen tatsächlich sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Jede Schutzmaßnahme ist besser als keine, aber am wichtigsten ist das Risikobewusstsein, dass eben diese Gefährdungen in Zukunft weiter zunehmen können und zunehmen werden. Und diese Maßnahmen, die beginnen halt oft auch im Kleinen und können sehr, sehr, sehr gut helfen.
Und auch, dass wir uns grundlegend darüber Gedanken machen und Vorsorge treffen, ist es besser, man hat sie im Keller und es passiert nichts. Es ist wie mit einer Versicherung, ja, als dass man dann in der Not dann über die Schäden wahrscheinlich klagt.
Richtig, gerade bei diesen geringen Investitionskosten ist das auf jeden Fall gut.
Genau. Ja, Herr Dr. Olefs, lieber Timo, vielen herzlichen Dank für diese wirklich wichtigen und vielen Informationen für unser Podcast-Publikum. Danke, dass ihr heute hier gewesen seid.
Sehr gerne.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Dabeisein. Beim nächsten Mal in unserem Juli-Podcast geht es dann um das Thema Unfallfaktor Hitze aus medizinischer Sicht. Was macht die Hitze mit uns im Straßenverkehr? Wie können wir auch im Hochsommer am Steuer möglichst ruhig und besonnen bleiben? Bis dahin einen schönen Sommerbeginn. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie interessiert, leben Sie so klimafreundlich wie möglich und werden Sie selbst aktiv im Punkto Vorsorge. Bis bald im Juli bei Sicher ist sicher.
Sie hörten KfV-Präventionsexpertin Diplom-Ingenieurin Sabine Kaulich im Gespräch mit Dr. Marc Olefs, Leiter der Abteilung für Klimafolgenforschung an der Geosphere Austria, und Timo Lüxmann, Master of Science vom KfV-Fachbereich Eigentumsschutz. Mehr Infos zum Thema dieser KfV-Podcast-Episode und zu vielen weiteren wichtigen Sicherheitsthemen finden Sie auf unserer Website kfv.at. Alle KfV-Podcast-Folgen sind unter kfv.at/podcast abrufbar. Abonnieren Sie Sicher ist sicher auf Spotify, Apple und YouTube sowie auf allen gängigen Podcatcher-Plattformen und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sicher ist sicher, dem VordenkerInnen-Podcast des KfV.